Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up Pof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Ja. Wenn Prüfungen als Lehrmeister angesehen werden, werden sie Freude hervorbringen.
Was für eine wunderschöne Aussage. Ja, dann lass uns doch gleich mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, du hast uns Prüfung versprochen und du hast gesagt, dass Jesus das alles durchmachte. Warum also nicht auch wir? Wir bitten dich, dass du uns durch diese Anfechtung hindurchhilfst und auch dieses Gespräch segnest. Bitte hilf auch den Zuschauern. Erleuchte sie mit dem Heiligen Geist, sodass wir doch alle die Wahrheit sehen können. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Martin,
wir werden heute über das größte Gebot sprechen. Warum sprechen wir über das größte Gebot? Wie du dich erinnerst, haben wir auch eine Folge von What's Up Prof gemacht, in der wir das Thema Roe gegen Wade besprachen. Und es gab einige Leute, die das, was wir sagten, falsch interpretierten. Einige waren ziemlich lautstark bis dahin, dass sie uns Lügner und allerlei Seltsames nannten. Mit dem im Hinterkopf wollten wir klarstellen, warum unser Missionswerk eine besondere Ausrichtung hat und nicht unbedingt mit der Ausrichtung anderer Missionswerke konform geht.
Does not necessarily conform to the angles of other ministries.
That's true. Das ist wahr, denn wir haben eine Mission.
Also die Richtung, die man einschlägt, wird durch sehr viele Faktoren bestimmt.
By many, many factors.
Im Laufe der Jahre bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir mit einem Konzentrierten auf die drei Engelsbotschaft den Kern der Sache ansprechen.
Then we are addressing the heart of the matter.
Und wenn man es sich wirklich ansieht, schließt das alles andere ein.
Alles.
Jede Sache.
Das größte Gebot. Wir alle wissen, was das größte Gebot ist. Jesus definierte das für uns sehr gut und es wird sehr oft im Alten Testament gesagt. Aber lass uns zuerst zu dieser anderen Diskussion gehen und sehen, was wir davon lernen können. Wir wurden darauf aufmerksam, dass wegen der Art und Weise, wie wir die Streitfrage um Abtreibung präsentiert haben, einige Leute sogar, natürlich ziemlich irrtümlich, glauben, dass wir für Abtreibungen sind. Oder dass zumindest ich das sei.
Nun, sie haben viel von dem, was wir sagten, falsch interpretiert. Oder besser das, was wir nicht sagten.
Ja, sie lesen nicht zwischen den Zeilen des von uns Gesagten. Vielleicht müssen wir manches direkt aussprechen, dass es eindeutig wird. Das ist keinesfalls ein Angriff auf diejenigen, die diese Ideen hatten.
Nein.
Nennen wir es also eine Klarstellung.
Ja, weil es ja auch einige gab, die das falsch interpretierten, als wir von diesen außenstehenden Gruppen sprachen.
Offshoots.
Ja.
Sie bezogen das auf sich, dass wir über sie gesprochen hätten. Wir müssen einfach manches klarstellen, was genau wir meinen. Denn ich denke, dass wir eine große Zuhörerschaft haben, die versteht, worüber wir sprechen.
Ja.
Aber um es auch für die anderen klarzustellen.
Ja, und jemand, der neu im Glauben ist, wie soll es für den möglich sein, bei allem, was wir sagen, die ganzen Feinheiten zu erkennen? Wir müssen vielleicht etwas umsichtiger sein, wie wir etwas sagen und auch mehr dazu erklären. Wenn wir über diese außenstehenden Gruppen sprechen, sprechen wir von Gruppen, die Leute aus der Gemeinschaft der Kirche, die Siebenten-Tags-Adventisten, herausrufen. Wir sprechen nicht über Leute innerhalb, die sich über gewisse Themen in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten aufregen. Gibt es nun Themen, die uns oder mich persönlich aufregen würden? Ja.
Viele.
Viele. Die Liste ist endlos.
Und wir hatten sogar einige Gespräche dazu.
Wir erwähnten sie, aber wir gehen nicht ins Detail. Wir nennen keine Namen und wir haben auch nicht das Ziel, Rufmord zu betreiben. Aber wir konzentrieren uns auf die Drei-Engels-Botschaft. Wir müssen klarstellen, warum.
Genau.
Und warum das eine Auswirkung darauf hat, wie man mit anderen Themen umgeht. Es ist sehr wichtig, dass die Leute das verstehen.
Weil wir immer sagen, man darf nicht in Politik verstrickt werden. Wähle da keine Seite.
Entscheide dich nicht für eine Seite. Geh nicht nach links oder nach rechts.
Sei ein Beobachter.
Sei ein Beobachter. Das bedeutet nicht, dass man keine Dinge links beobachten soll oder keine Dinge rechts beobachten soll, mit denen man ganz und gar nicht übereinstimmt.
Genau.
Aber anzufangen, diese Dinge zum Thema zu machen, damit fängt man an, es zu einem politischen Thema zu machen.
Genau so.
Oder es zu einem bestimmten moralischen Thema zu machen.
Dazu kommt es dann. Denn wenn jetzt einige Dinge moralisch schiefstehen, entscheiden die Leute sich für eine Seite und dann geschieht das Gleiche im politischen Bereich.
Ja, manche Leute haben zu manchen Themen sehr entschiedene Ansichten. Manche haben keine so entschiedenen. Andere haben das Empfinden, dass es Ausnahmen zur Regel gibt. Wieder andere haben das Empfinden, dass es keine Ausnahmen zur Regel gibt. In diese Thematik gehen wir überhaupt nicht. Wir konzentrieren uns auf die drei Engelsbotschaft. Und wir müssen auch sehr deutlich machen, warum.
Genau.
Weißt du, mich nerven Leute nicht, die eine bestimmte Aktivität oder ein bestimmtes Thema höchst abstoßend finden, dann darüber in eine Tirade ausbrechen und dabei sagen, warum sie so empfinden. Aber manche meinen oft, dass jeder andere auf die gleiche Seifenbox-Rednerbühne wie er selbst steigen muss und sich ihnen anschließen muss. Und wir haben uns ständig geweigert, das zu tun.
Genau.
Wir bleiben bei dieser Mauer der Drei-Engels-Botschaft. Wir erwähnen diese Dinge wohl.
Genau, das wollte ich noch einmal betonen. Diese Dinge werden auch auf der Mauer umgesetzt werden.
Ja.
Es wird auch von dem abgedeckt, was die Botschaft der Mauer aussagt.
Stimmt.
Aber es ist nicht nur die eine Botschaft für die Seifenbox-Rednerbühne.
Richtig. Nimm doch nur einmal die Drei-Engels-Botschaft. Nimm die erste Engelsbotschaft. Sie beginnt mit »Bete Gott an«. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die erste Engelsbotschaft beginnt mit Gott.
Und damit, wer der wahre Gott ist und wem die Autorität gehört.
Richtig. Die zweite und die dritte sind Zusätze zur ersten Botschaft. Sie weiten das Thema, die Autorität Gottes annehmen, aus. Wenn wir uns die Menschheit betrachten und auch wie die Menschen handeln, besteht kein Zweifel, dass Gott in der Welt nicht nur falsch dargestellt oder falsch verstanden wird, sondern dass es auch eine absolute Missachtung auf so vielen Ebenen gibt, die sich gegen die Autorität Gottes richtet. Und nennen wir die Sünde bei ihrem richtigen Namen. Sünde führt zum Tod. Martin, ich kann jede konkrete Sünde nehmen und sie zu meinem Lieblingshassobjekt machen. Und ich kann über diese Sünde Vorträge halten, darüber sprechen. Und ich möchte, dass jeder auf der Welt versteht, dass diese Sünde für mich so schrecklich ist, dass jeder sich mir und meinem Kurs, mit diesem speziellen Thema umzugehen, anschließen sollte. Stimmt das?
Das ist genau das, was passiert. Denn wie schon vorher erwähnt, entscheidet man sich dafür eine Seite oder wird in die ganze Sache hineingezogen.
Okay, es gibt vielleicht eine weitere Person und sie hat eine andere Sünde als Lieblingshassobjekt. Und derjenige regt sich schrecklich auf, wenn du nicht auf seiner Seifenbox stehst. Auf wie viele Seifenboxen musst du also steigen, um mit all den Sünden der Welt fertig zu werden?
Tatsächlich nicht auf eine einzige.
Aha, tatsächlich nicht auf eine einzige.
Nein.
Aber mich nervt es nicht, wenn jemand wegen bestimmter Themen lautstarke Gefühle entwickelt. Und ich würde das tatsächlich unterstützen, denn die Leute müssen wissen, was Sünde ist.
So ist es.
Lass uns das ziemlich deutlich machen. Wir wollen uns dem größten Gebot zuwenden, aber lass uns zuvor noch einige Kommentare betrachten, die uns als Folge unserer letzten Sendung erreicht hatten, und sehen, wie die Leute darüber denken. Bevor wir das machen, lass uns zuerst beantworten, warum wir uns auf die Drei-Engels-Botschaft konzentrieren. Das ist also unser Hintergrund. Das ist unser Ausgangspunkt.
Das ist der springende Punkt.
Ja.
Wenn man sich daran hält, verhindert das immer, hineingezogen zu werden, und man sieht auch das große Ganze. Das wollen wir, das große Bild zeigen, die Puzzlesteine zusammenfügen und das gemäß der Prophetie.
Ja. Jeder kennt diese Zitate, aber heute wollen wir besprechen, warum diese Zitate so wichtig sind. In einem ganz besonderen Sinn wurden Siebenten-Tags-Adventisten als Wächter und Lichtträger in die Welt gestellt. Ihnen wurde die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut. Auf sie scheint wunderbares Licht aus dem Wort Gottes. Ihnen wurde eine Arbeit von höchst feierlicher Bedeutung gegeben, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt kein anderes Werk von größerer Wichtigkeit. Sie dürfen es nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit ablenkt. Wir hatten dieses Zitat schon zahlreiche Male auf dem Bildschirm. Martin, was bedeutet, Sie dürfen es nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit ablenkt?
Ja.
Hier muss dein Fokus liegen.
So ist es.
Es gibt sehr viele Wege, die zur dritten Engelsbotschaft führen. Und man kann ihre viele Themen anfügen. Aber der Kern der Sache, das Herzstück, soll dein Fokus sein. Hier ein Zitat aus früher Schriften. Ich sah Menschen, die fest und gerüstet auf der Hut waren. Sie gaben jene, die den gegründeten Glauben der Gemeinde ins Wanken bringen wollten, in keiner Weise Ermutigung. Das ist eine interessante Aussage. Im Englischen heißt es dem Glauben des Leibes, also die Gemeinde.
Ja, die Kirche.
Gott schaute mit Wohlgefallen auf sie herab. Drei Stufen wurden mir gezeigt. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Mein begleitender Engel sagte, wehe dem, der auch nur das Geringste an diesen Botschaften ändert. Das richtige Verständnis dieser Botschaft ist lebenswichtig. Ich denke, dass nur wenige Leute erkennen, wie lebenswichtig sie sind. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Das Schicksal von Seelen hängt von der Art und Weise ab, wie sie angenommen werden. Ich wurde dann wieder durch die Erfahrungen dieser Botschaft geführt und sah, wie teuer das Volk Gottes seine Erfahrungen bezahlt hatte. Sie sind durch viele Leiden und schweren Kampf erlangt worden. Gott hat seine Kinder Schritt für Schritt hindurchgeführt, bis er sie auf soliden, tragfähigen Grund gestellt hat. Martin, da möchte ich sein.
Genau. Das ist der Grund, auf dem man stehen muss.
Das ist die Plattform, auf der ich stehe. Das verneint jetzt andere Plattformen nicht, aber
nein.
Das ist die von uns gewählte Plattform. Martin, wir haben einige Kommentare zu unserem letzten Vortrag zu Roe gegen Wade und all das erhalten. Lass uns einmal sehen, wie einige Leute das interpretiert haben. Das ist jetzt kein Angriff auf sie.
Nein.
Sie haben es eben so gesehen. Wir müssen ganz offensichtlich etwas klarstellen.
Und wir müssen es ansprechen.
Ja. Eine fürchterliche Übertreibung. SDA-Pioniere, die verlacht und ignoriert werden, standen eindeutig zur Abtreibung, die sie Kindsmord nannten, ebenso eindeutig standen sie zur Sklaverei. Beides waren abscheuliche Verbrechen an der Menschheit. Und Abtreibung ist ein sehr rassistisches Verbrechen. Dass Roe gegen Wade gekippt wurde, ist keine Verbindung zwischen Kirche und Staat. Was denkt er sich? Tunnelblick. Die Legalität der Abtreibung, den Bundesstaat zu übergehen, war ein Schritt des gesunden Menschenverstandes. Die ersten vier Gebote sind unserer Pflicht Gott gegenüber. Die letzten sechs sind unsere Pflicht den Menschen gegenüber. Wegen der Sünde musste die Regierung einschreiten, wenn es eine der letzten sechs verletzt wird. Der Staat hat bei den ersten vier Geboten und unserer Pflicht gegen Gott nichts zu sagen. Das wäre eine Verletzung unserer Gewissensfreiheit. Sich zu entscheiden, ob man einen Mord begeht oder nicht, ist keine Frage des Gewissens, das ist ein Verbrechen. Sie haben sehr wohl ein Mitspracherecht, wenn ein Mord begangen wird. Passt auf, Leute. Niemand ist unfehlbar. In diesem Kommentar gibt es eine Reihe interessanter Punkte, Martin. Zuallererst hat diese Person eine sehr entschiedene Meinung zur Abtreibung. Das heißt nicht, dass du oder ich nicht auch eine sehr entschiedene Ansicht dazu haben, stimmt's? Das ist das Erste.
Vielleicht müssen wir das klarstellen.
Das werden wir.
Okay.
Wir werden das klarstellen. Die andere Sache, die hier gesagt wurde, ist, dass Abtreibung ein rassistisches Verbrechen sei. Es kommt wahrscheinlich von der ständigen Propaganda der Medien, dass diese Ansicht sich eingeschlichen hat.
Siehst du, das kommt als Erstes, wenn man politisch hineingezogen wird.
Ja, das mag schon sein, dass es Leute gibt, die eine rassistische Agenda haben, was Abtreibung betrifft.
Ja.
Aber ob eine Abtreibung jetzt bei der einen Rasse oder einer anderen stattfindet, ist doch irrelevant. Abtreibung ist Abtreibung. Es gibt hier bestimmte politische Untertöne, die dem Ganzen beigefügt wurden. Wir sagten nie, dass das Kippen von Roe gegen Wade eine Verbindung von Staat und Kirche darstellt. Nun, wenn es rüberkam, dann war es nicht das, was wir damit meinten. Lass uns hier einen anderen Kommentar lesen. Ich denke, dass die Aussage, die Walter und Martin machten, sich gar nicht um Abtreibung dreht, sondern sie hatten im Blick, dass eine Gesetzgebung nicht von den Agenten der Kirche geschmiedet werden sollte, unabhängig bei welcher Frage. Wenn Gesetze im Namen der Religion gemacht werden, hat das Papsttum einen Vorteil, seine absurden Irrtümer einzufordern. Ich denke, dass diese Person mehr oder weniger den Kern dessen erfasst hat, was wir zu sagen versuchten.
Genau.
Wir sprachen von einem Band der Sympathie, das da geschaffen wird, das ziemlich zum Schlucken eines Hakens mit leckeren Krümeln führen wird, richtig? Wir bekamen noch einen Kommentar, bei dem der Zuschauer das Gefühl hatte, dass wir völlig auf Abwägen waren. Und dann ging er hin und hörte sich das Gesagte noch einmal ganz genau an. Danach schrieb er, ich sah mir das Video noch einmal an und muss das ursprünglich Gesagte korrigieren. Er war offensichtlich mehr oder weniger auf der gleichen Wellenlänge des vorherigen Kommentars. Das, was Pastor Veit zwischen Minute 44 und 40 erwähnt und anspricht, halte ich jetzt für den Versuch, den sich abzeichnenden Trend zu vermitteln, wonach wir unterwegs sind, mit der päpstlichen Politik übereinzustimmen. Er sagt dabei nicht, dass eine Übereinstimmung mit Ihnen beim Punkt Abtreibung an sich eine Vereinigung von Staat und Kirche ist. Der Dialog ist irgendwie vage, denke ich, und es ist leicht misszuverstehen. Zumindest für einen armen Schlamper wie mich, der nicht so schlau ist, die Dinge so zu verstehen, wie ich sie vielleicht sollte. Lass mich da korrigieren, er macht es sehr gut.
Ja, denn genau diese Botschaft, wie er sie jetzt versteht, ist das, was wir versuchten rüberzubringen.
Richtig, das versucht mir zu sagen. Wir müssen nicht alles lesen. Ich denke, der Punkt hier ist klar geworden. Es gibt immer Raum für Missverständnisse. Martin, gibt es eine große Vielfalt, genau genommen eine bunte Mischung an Sünden, die der Menschheit zur Verfügung steht? Sünde ist Sünde, richtig? Und Sünde führt zum Tod. Es gibt bestimmte Sünden, die so abscheulich sind, dass man nicht einmal darüber nachdenken kann, ohne in der Psyche fürchterlich durcheinandergebracht zu werden. Ist das etwas, bei dem wir genauso ins Detail gehen müssen, oder müssen wir nicht eher den Grund ansprechen?
So ist es.
Lass mich das ziemlich eindeutig machen. Es gibt bestimmte Themen, bei denen es keine Grauzonen gibt. Zumindest was mich betrifft. Und es gibt andere Themen, bei denen es Grauzonen geben mag. Aber alles in allem bedeutet das nicht, dass ich etwas favorisiere, weil es eine Grauzone gibt. Lass es mich klarstellen. Ich bin nicht für Abtreibung.
Nein.
In keinster Weise. Aber es gibt Grauzonen.
Nein.
Ja, wenn das Leben einer Mutter in Gefahr ist, ist das eine Grauzone. Gibt es andere Grauzonen? Nun, wir lesen ständig darüber. Und ob man jetzt diese Sichtweise annimmt oder jene, hängt vom eigenen Gesamtverständnis des Themas ab. Ich werde das jetzt nicht näher beleuchten.
Nein,
ich werde diese Seifenbox jetzt nicht besteigen.
Nein, das ist genau die Sache. Wir gehen nicht so tief ins Detail. Deswegen hatten wir ja manche Artikel, die zeigten, wie lachhaft manche dieser Sachen werden. Zum Beispiel das mit dem Postnatal, dass man nach 7 Tagen immer noch abtreiben kann, nach der Geburt. Also das liegt doch auf der Hand.
Das ist absolut lachhaft. Was mich betrifft, ist das Kindsmord. Was sind die Gründe, warum Menschen eine Abtreibung haben wollen? Wir werden jetzt keine Diskussion zur Abtreibung haben.
Nein.
Das ist nicht unsere Seifenbox. Es fällt in die große Kategorie der Rebellion gegen Gott.
So ist es.
Gott ist der Urheber des Lebens. Er ist nicht der Urheber des Todes. Gott ist nicht der Urheber des Durcheinanders. Martin, lass uns ein anderes Thema nehmen. Eines, das für mich sehr verstörend ist. Und wenn wir wollten, könnten wir das zu unserer Seifenbox machen. Aber nicht einmal da werden wir es tun. Aber lass es uns einfach als Beispiel nehmen. Nämlich das Thema Pädophilie. Pädophilie, bei der Erwachsene kleine Kinder verletzen. Für mich ist das eines der widerwärtigsten Verbrechen, das Menschen begehen können. Und wenn ich mir eine Seifenbox als Rednerbühne wählen müsste, würde ich darauf stehen. Denn meiner Meinung nach gibt es bei Pädophilie keine Grauzonen. Das ist dämonisch. Das ist in jedem Sinne des Wortes böse. Aber die Menschheit hat den Punkt erreicht, an dem sie bereit sind, es zu entschuldigen. Und es in der Zukunft vielleicht sogar zu akzeptieren. Lass uns also dieses kleine Video ansehen. Es hat den Titel Personen, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen. Folge der dunklen Seite der Wahrheit. Gelehrte sagen, dass Pädophilie jetzt eine sexuelle Orientierung ist, die von den Mitgliedern der Gesellschaft akzeptiert werden sollte.
Die meisten von uns empfinden Unbehagen, wenn wir über Pädophile nachdenken. Aber wie die Pädophilen sind wir nicht für unsere Gefühle verantwortlich. Wir wählen sie uns nicht, aber wir sind für unsere Handlungen verantwortlich. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Es liegt in unserer Verantwortung, unsere negativen Gefühle Pädophilen gegenüber zu reflektieren und zu überwinden. Und sie mit dem gleichen Respekt zu behandeln, mit dem wir andere Menschen behandeln. Wir sollten akzeptieren, dass pädophile Leute sind, die sich ihre Sexualität nicht herausgesucht haben und die sie, anders als die meisten von uns, niemals frei ausleben können, wenn sie ein rechtschaffenes Leben führen wollen. Wir sollten akzeptieren, dass Pädophilie eine sexuelle Ausrichtung ist.
Wir sollten akzeptieren, dass Pädophilie eine sexuelle Ausrichtung ist. Der Papst hat doch gerade Kanada besucht, richtig? Dort nahm er an einer Messe teil und entschuldigt sich auch für den sexuellen Missbrauch an Hunderten von Kindern durch die Kirche. Ich sage jetzt keinenfalls, dass dieses Problem nur in der katholischen Kirche auftritt.
Nein.
Es ist ein Problem der Menschheit. Nun, woher kommen diese Gedanken und Ideen?
Vom Teufel.
Sie kommen von Satan.
Ja.
Er pflanzt der Menschheit diese Ideen ein. Und man kann dementsprechend handeln oder sie entschieden zurückweisen. Gilt das jetzt nur für Pädophilie oder gilt das auch für alles andere?
Für alles andere.
Gilt das sogar für die Anziehungskraft zwischen einem Mann und einer Frau?
Ja.
Wenn es da einen unangemessenen Gedanken in deinem Verstand gibt, woher kommt dieser Gedanke? Wer pflanzt diesen Gedanken in dein Denken?
Satan.
Satan macht das. Und du hast die Wahl, dem nachzugeben und zu handeln oder nicht.
Genau.
Wenn es jetzt zum römischen Katholizismus kommt, bemerken wir, dass sie mehr als alle anderen Denominationen mit diesem konkreten Phänomen geplagt sind. Vielleicht werden wegen ihrer Haltung zum Zölibat mehr Wege zum Denken geschaffen. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Priester im Zölibat lebten. Im Gegenteil. Wenn sie nicht verheiratet waren, konnten sie nicht Teil des Hohen Rates sein. Weißt du, all diese Dinge spielen eine Rolle. Aber Sünde ist Sünde. Wenn eine derartige Idee in deinen Verstand auftaucht, dann muss man so entschieden damit umgehen, wie man mit jeder anderen Krankheit umgehen würde, die in der Menschheit heranreift.
Und das gilt für jede Sünde.
Für jede Sünde. Gibt es irgendwelche Grade von Pädophilie? Macht die Tatsache, dass man sie nur in seinen Gedanken praktiziert, aber nicht außerhalb, sie richtig?
Nein. Denn wenn man es im Kontext des von Jesus Gesagten betrachtet, sogar wenn man etwas Schlimmes gegen seinen Bruder sagt, also seinen Gedanken ausspricht, man Mord begeht.
Ja, und wer eine andere Frau ansieht, um sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen. Martin, was wir hier ansprechen wollen, ist, dass Sünde ein universales Problem ist. Nun, meiner Meinung nach ist Pädophilie etwas, was mich wirklich aufbringt. Aber ich werde es nicht zu einer Seifenbox machen, weil es nur ein Symptom ist.
Richtig.
Es ist ein Symptom eines größeren Problems.
Ja.
Und wenn wir das größere Problem nicht ansprechen, dann werden wir ständig auf den Symptomen sitzen bleiben.
Ja, der Grund der Krankheit.
Die Ursache der Krankheit. Wir müssen also besprechen, warum wir uns auf die Drei-Engels-Botschaft konzentrieren.
Und noch einmal, nur um es klarzustellen, das bedeutet nicht, dass wir nicht auch eine sehr entschiedene Meinung zu all diesen anderen Sünden haben.
Unbedingt. Wie ich schon sagte, ich würde mich freuen, eines oder zwei dieser Themen zu meiner Seifenbox zu machen. Aber ich muss dagegen ankämpfen. Und wo ist die Grenze? Wo ziehst du die Grenze? Was ist mit mangelndem Feingefühl anderen Rassen gegenüber? Es gibt ja Parteien. Nimm beispielsweise unser Land. Lass uns hier einmal ganz unverblümt reden. In diesem, unserem Land, Südafrika, gibt es auf beiden Seiten der Hautfarbe Parteien, die sich bei Stellenbesetzungen schwer angegriffen fühlen. Und ich kann verstehen, warum. Auf beiden Seiten. Werden wir uns bei diesem Thema eine Seite wählen?
Nein.
Nein. Und zwar wieder, weil das Symptome eines größeren Problems sind.
Und dass wir uns für keine Seite entscheiden, bedeutet nicht, dass wir kein Fehlverhalten sehen oder dass deshalb Menschen leiden.
Ganz genau.
Wir begeben uns da nicht hinein. Wir akzeptieren, dass jede Form von Rassismus nicht von Gott kommt.
Nein, das ist nicht von Gott. Durch ein Blut hat er die ganze Menschheit geschaffen. Die Bibel ist diesbezüglich sehr eindeutig. Lass uns also eine Position des extrem rechten Flügels nehmen und uns ihre Liste der Beschwerden und Missstände ansehen. Viele davon sind gerechtfertigt. Lass uns eine Ansicht des extrem linken Flügels nehmen und deren Liste von Missverständnissen betrachten. Viele von ihnen sind gerechtfertigt. Werden wir uns eine Seifenbox auswählen? Warum gibt es diese Missstände? Und warum gibt es diese Haltungen, die schließlich zu Hass führen? Hass führt zu Aggression. Und Aggression führt dazu, dass du deinen Bruder tötest.
Das stimmt. Denn wenn du einmal da hineingezogen bist und eine Seifenbox hast, auf der du stehst, ist es um so vieles schwerer. Zu diesem Teil werden wir noch kommen, diesen Teil der Nächstenliebe auszuführen.
Ja. Was ist also die Lösung für das alles? Du musst über die Seifenbox hinausgehen.
Ja.
Du musst darüber hinaussteigen. Und wenn nicht, wirst du von der einen oder anderen Ideologie verschlungen werden. Wie leicht ist es, buchstäblich eine ganze Nation in eine bestimmte Richtung umschwenken zu lassen?
Nun, das ist und war der Plan durch alle Zeitalter hindurch. Das ist er. Und hat er denn funktioniert?
Was war mit dem Nazi-Regime?
Eine ganze Nation.
Okay, ist das Nazitum tot?
Nein.
In vielen Gruppierungen ist es quick lebendig.
Und der Kommunismus?
Ja, was ist mit dem Kommunismus?
Das Gleiche.
Beide marschieren auf die genau gleiche Weise, um eine vereinheitliche Denkweise hervorzubringen. Der Individualismus wird beerdigt. Okay, wir wollen die Frage ansprechen, warum das Problem überhaupt da ist. Wenn man zum Garten Eden zurückgeht, war das eine ziemlich geringfügige Sache, dass Eva von einer Frucht nahm. Aber sieh dir die Konsequenzen an.
But look at the consequences. That's exactly.
Ja, genau.
All of these issues that we have today, right?
All die Themen, die uns heute beschäftigen. Warum nahm sie denn von dieser Frucht?
Weil sie nicht der wahren Autorität folgte. Sie gab nach, weil sie mehr wollte als das, was ihr Gott gegeben hatte. So dachte sie jedenfalls.
Wer pflanzte diese Idee in ihren Verstand?
Der Feind.
Ah, der Feind. Und wonach sie handelte, war Misstrauen und Unglauben dem gegenüber, was Gott gesagt hatte. Das war der Sachverhalt. Darum ging es. Dass sie die Frucht nahm, war einfach eine Konsequenz eines Gedankenganges, der das nichtig machte, was Gott gesagt hatte. Stimmt das nicht?
That negated what God had said. Isn't that right? Okay. So let's look at the.
Lass uns also das Wesen der drei Engelsbotschaft ansehen.
And let's go and fetch it.
Und lass es uns gleich da zu Anfang anpacken.
If we go to the book of.
Wenn wir zum Buch 5. Mose gehen, lesen wir an sehr vielen Stellen Folgendes. Ich habe hier einfach ein paar Verse genommen. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Kapitel 11, Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist ein Gebot. Weißt du, Martin, wenn ich zu dem Mädchen, für das ich schwärme, hingehe und sage, du sollst mich lieben, funktioniert das wie ein Zauberspruch, oder?
Dann hättest du einen Roboter, der dich liebt.
Ich denke, ich würde in alle möglichen Probleme geraten. Als ich ein Atheist war, brachte mich das sehr auf. Denn wer war Gott schon? Zumindest meiner damaligen Meinung nach. Und nur für den Fall, dass mich wieder jemand falsch versteht. Einfach so, Liebe zu befehlen. Man kann Liebe nicht gebieten. Und warum sollte er Liebe in so einem Ausmaß befehlen, dass sie über jeder anderen Liebe stehen sollte?
Ja, einige Leute sagen vielleicht, dass das legalistisch ist.
Ja, richtig. Also Gott, warum sagst du nun, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Du sollst ihn lieben. Zuerst müssen wir verstehen, was Liebe ist.
Das stimmt, das ist sehr wichtig, als Teil des Gebots.
Vielleicht gibt es eine falsche Vorstellung darüber, was Liebe ist, stimmt's?
Da stimme ich dir definitiv zu.
Ich denke auch. Warum ist es für Gott von allergrößter Wichtigkeit, dass man ihn lieben soll? Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn es könnte sein, weil Gott eine selbstsüchtige Person ist, die alles für sich haben will. Oder es könnte ein viel höheres Motiv dahinter stecken, das ich in meinem gefallenen Zustand gar nicht begreifen kann. In meinem Leben musste ich genau hier umdenken. Gut, wenn wir nun zu Kapitel 11, Vers 1 gehen, so sehen wir, dass da etwas hinzugefügt ist. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben. Und seine Ordnungen, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten alle Zeit. Sind die Gebote und Gehorsam gegen Gott mit der Liebe verknüpft?
Ja, das ist nicht zu trennen.
Man kann sie nicht trennen, stimmt's?
Nein.
Die Ordnungen, was Gott gesagt hat, die Satzungen, die Rechtsbestimmungen und die Gebote sind mit der Liebe verknüpft. Man kann sie nicht herausnehmen. Ist Gott dann ein Control-Freak, weil du ja diese Dinge tun musst und ihn lieben musst?
Nein, wenn das deine Gedanken sind,
dann verändere sie, denn sie sind falsch.
dann missverstehst du Gott.
Dann missversteht man Gott, richtig. Du sollst also den Herrn, deinen Gott, lieben und alles halten, was er sagt. Lass uns noch etwas weitergehen. Vers 22. Denn wenn ihr diese ganzen Gebote, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt. Das ist schon ziemlich deutlich. Man muss also getreulich wie viele der Gebote halten?
Alle.
Alle. Und dann musst du den Herrn, deinen Gott, lieben und in allen seinen Wegen wandeln und ihm anhängen. Ist Gott dann nicht selbstsüchtig?
Nein. Nochmal, wenn das dein Denken ist, dann ändere es.
Ja, ändere es. Du musst verstehen und du musst Liebe verstehen. Du musst verstehen, warum die Gebote und die Satzungen und die Ordnungen untrennbar mit der Liebe Gottes verknüpft sind. Das muss man verstehen. Wenn man das nicht versteht, wird man sich eine Seifenbox besorgen.
Das ist das Problem.
Ja, und du könntest eine Seifenbox haben, bei der Gott dein bevorzugtes Hassobjekt ist.
Ganz genau.
Ich hatte diese Seifenbox. Ich hasste Gott leidenschaftlich. Für mich war er derjenige, der sagt, wenn du nicht machst, was ich sage, dann werfe ich dich für alle Ewigkeit in die Hölle. Das war der Gott, den ich in der Vergangenheit sah. Und meine Seifenbox brach zusammen. Sie schmolz dahin. Sie ist weg. Ich habe keine mehr, auf die ich mich stellen könnte. Mit meiner Einschätzung lag ich zu 100% falsch. Lass uns zu Kapitel 30, Vers 6 gehen. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Das steckt voller Kraft. Lass uns sehen, was nun an du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, angefügt ist. Gott wird dein Herz verändern. Kannst du sehen, warum das Herzstück ist? Es sind nicht die Einzelthemen, über die wir hier sprechen. Es geht darum, dass etwas fehlt. Das Fehlen einer Beziehung zu Gott macht es möglich, dass all diese Sachverhalte kommen, ganz egal, wie widerwärtig oder unwichtig sie sein mögen.
Ganz sicher. Ich hörte mir eine Predigt von einem unserer Pastoren an. Und er sagte, dass die 10 Gebote Teil des Bundes sind. Deshalb liegen sie in der Bundeslade. Wenn man die 10 Gebote, die Tafeln, aus der Bundeslade herausnimmt, dann hat man nur die Gebote. Aber man hat keine Beziehung. Das ist Legalismus. Und da fängt man an, auf Seifenboxen zu klettern.
Richtig, wenn du die Gebote herausnimmst, Martin, haben sie dann immer noch einen Gnadenstuhl, der sie bedeckt?
Nein.
Wenn man sie aus der Bundeslade herausgenommen hat, können sie tatsächlich zum Tod führen.
Ganz genau.
Weil man dann nicht vom Gnadenstuhl beschirmt ist.
Und alles hängt damit zusammen.
Könntest du dann vielleicht die 10 Gebote nach eigenem Belieben modifizieren? Gibt es Kirchen, die das getan haben?
Ja, so ist es.
Beide, ursprünglich die katholische Kirche und die Folge dann die Protestanten.
Okay.
Lass uns da noch etwas mehr eindringen. Gott wird dein Herz verändern. Das verspricht er hier. Er wird dein Herz verändern, um den Herrn, deinen Gott, zu lieben. Und warum ist das notwendig? Damit du lebst.
Ja.
Wenn du diese Kombination nicht hast, wirst du was?
Sterben.
Du wirst sterben. Martin, ist es also notwendig, dass du das richtig erfasst?
Ja, es ist eine Beziehung.
Kann ich Liebe erzwingen?
Nein, kann man nicht.
Kann ich Gehorsam gegen die Gebote erzwingen?
Du kannst es schon erzwingen, aber das wird die Beziehung entzweien. Es wird also nicht funktionieren.
Ja. Nein. Kann ich deshalb Gebote als Gesetz herausgeben? Der eine Kommentar sagte, ja, das kann man. Der Staat hat die Pflicht, Gebote zum Gesetz zu machen, wie etwa, du sollst nicht töten. Kann der Staat das Denken per Gesetz regeln?
Nein.
Wenn ich meinen Bruder hasse, habe ich bereits einen Mord begangen. Der Staat hat also einen sehr begrenzten Bereich, in dem er Gesetze verfassen kann.
scope in which it can legislate.
Exactly. Genau.
Und es gibt bestimmt andere Sachen, die er per Gesetz überhaupt nicht regeln kann. Das heißt jetzt nicht, dass er keine Gesetze erlassen soll. Und wenn jetzt beispielsweise etwas wie Roe gegen Wade und so weiter erlassen wird, bedeutet das nicht, dass ich gegen die Gesetzgebung bin. Ich bin gegen die Sünde.
So ist es. Okay. Und das führt zur Erfüllung der Prophetie.
Ja, wir müssen uns damit noch tiefergehend befassen. Wir müssen erkennen, was es bedeutet, wenn es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebe ist ein sehr kompliziertes Wort. Wir müssen das besprechen. Und wir müssen es mit unserem ganzen Herzen tun. Wenn nicht, wird man nicht leben. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Da passiert also etwas im Dunkeln. Wenn man Gott liebt, fängt man also automatisch an, das Böse zu hassen.
Alles Böse.
Alles Böse. Ganz egal, welcher Art es ist.
All evil. All evil. No matter what kind of evil. Even
sogar ein Blick kann böse sein. Vorher hat man es vielleicht nicht erkannt, aber das Benehmen eines Menschen, der Ausdruck seiner Augen, wird dir sagen, ob das der Blick eines Menschen ist, der die Gerechtigkeit Jesu erkannt hat. Oder ob das ein Blick ist, der einen dunklen Schatten hat.
Ja.
Okay. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Das ist eine wunderschöne Verheißung. Wenn du also den Herrn liebst, dann wirst du das Böse hassen. Martin, wenn du, egal auf welcher Ebene, gegen das Böse angehst, wird Gruppendruck auf dich angewendet werden, um Böses zu begehen. Wie ist das bei Kindern in der Schule, wenn sie nicht ständig mit Gruppendruck bombardiert? Wenn Drogen genommen werden, wollen sie dann nicht, dass jeder Drogen nimmt? Niemand will allein sündigen.
Nein, das ist sehr wahr. Stimmt's?
Was ist mit Perversion?
Da muss es einen Kumpel geben.
Sie brauchen einen Kumpanen. Sie brauchen Wettbewerbe, um zu sehen, wie pervers sie werden können. Aber wenn man Gott liebt, wird man das Böse hassen. Und er wird deine Seelen bewahren und dich aus der Hand der Gottlosen befreien. Er wird dir einen Ausweg geben. Das bedeutet nicht, dass du nicht bombardiert wirst. Sprüche 8, Vers 13. Die Frucht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Ah, ist das vielleicht ein Synonym? Die Furcht des Herrn führt dich dazu, das Böse zu hassen. Die Liebe zum Herrn führt dich dazu, das Böse zu hassen. Was bedeutet die Frucht des Herrn?
Der Respekt vor der Autorität.
Respekt. Respektiere Gott für das, was er ist. Wenn du Gott respektierst, wirst du das Böse hassen. Wirst du Stolz hassen. Wirst Arroganz hassen. Wirst jeden bösen Weg hassen. Wirst du jeden verkehrten Mund hassen, weil Gott das hasst. Es wird dir zuwider und verhasst, richtig?
All das Böse.
Okay. Jetzt glauben manche Leute, wenn man in einer bösen Zeit lebt, muss man sich von diesem Bösen isolieren. Henoch wandelte unter dem Bösen. Und doch wurde er vom Bösen nicht kontaminiert, denn das Böse war ihm zuwider geworden. An diesen Punkt müssen wir kommen. Nochmals. Wir werden jetzt nicht jede Form des Bösen identifizieren. Wir werden es nicht zu einer Seifenbox machen. Denn darin liegt der Kern der Sache. Denn darum hat es doch den Fuß in der Tür. Denn das erste Gebot, Gott zu lieben, wurde vernachlässigt. Gehen wir also zu dem, was Jesus sagte. Matthäus 22, ab Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Er zitiert hier 5. Mose, richtig?
So ist es.
Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also fasst Liebe und liebe deinen Nächsten das göttliche Gesetz zusammen.
So ist es.
So heißt es hier. Aber er sagt, das erste und größte Gebot ist, das Gott zu lieben. Doch dann sagt er, das zweite ist ihm vergleichbar. Aber es bleibt das zweite Gebot.
Es ist immer noch das zweite.
Wenn man das zweite nicht tun kann, wenn man das erste nicht hat.
Ganz genau. Es ist nicht die wahre Definition von Liebe. Sie geht verloren, wenn man das erste nicht tut.
Man muss das erste haben, denn Gott ist derjenige, der dich befähigt, das zweite zu haben. Okay. Es gab nun zwei Steintafeln. Die Liebe zu Gott ist auf der ersten zusammengefasst. Steht das in der Welt unter Beschuss?
Ja, definitiv.
Wir hatten einen Vortrag nach dem anderen darüber. Wird also die Autorität Gottes in der Welt beiseite geschoben? Das ist ein großes Übel, denn sobald man die Autorität Gottes beiseite schiebt, hört man auf die Schlange.
Ja.
Die Schlange sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben? Die Schlange sagte, das wird gewiss nicht so sein, es wird genau genommen andersherum sein. Der Schlange zu glauben, führte also zu der Miserie, die wir haben. Führte es zu Promiskuität?
Ja.
Führt Promiskuität zu Abtreibungen?
Ganz genau. Man kann also jede Sünde zurückverfolgen.
Jede Sünde hat diese Grundlage. Bitte missversteht uns nicht wieder. Aber das macht die Sünde aus. Warum wir uns auf die Drei-Engels-Botschaft konzentrieren? Wir müssen sagen, warum. Wir sprechen viel über den Sabbat. Einige Leute werden jetzt sagen, wie könnt ihr denn nur sagen, dass die Frage, ob man jetzt an einem Sonntag oder einem Samstag zur Kirche geht, auch nur im Entferntesten mit dem Thema Abtreibung oder Pädophilie vergleichbar ist. Nun, wir werden sehen, warum.
Ganz genau. Ich werde nichts überstürzen.
Ja, lass uns nichts überstürzen. Nun gut, an diesen beiden hängen also das Gesetz und die Propheten. Jesus bewertete das und geht sogar noch weiter. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Du liebe Güte, das ist doch das Selbstsüchtigste, was je irgendjemand geschrieben hat. Wenn du mich nicht mehr liebst, als du deine eigene Frau oder dein eigenes Kind liebst, bist du verdammt. Aber was ist, wenn wir es umdrehen?
Ja, drehe es einfach um.
Ja, drehen wir es uns einfach um. Wenn du mich nicht mehr liebst, als du deinen Vater oder deine Mutter liebst, wirst du letztendlich den schlüpfrigen Abhang der Sünde hinuntergehen.
Ja, wenn du es umdrehst und sagst, wenn du mich liebst, wirst du deine Mutter und deinen Vater und deinen Bruder lieben.
Und du wirst sie lieben, ganz gleich, was sie dir ins Ohr geflüstert. Richtig?
So ist es.
Aber dir wird es möglich sein, zu unterscheiden, was richtig oder falsch ist. Denn Gott wird dir die Fähigkeit dazu geben. Es hat Priorität, dass du Gott an erste Stelle setzt, sodass du deinen Vater lieben kannst, sodass du deine Mutter lieben kannst, sodass du deinen Sohn lieben kannst, sodass du deine Tochter lieben kannst, sogar wenn sie auf Abwege geraten.
So ist es. Die wahre Bedeutung der Liebe wird sich zeigen, wenn du den ersten Teil tust, nämlich Gott zu lieben.
Du kannst jeden dieser Verse so interpretieren, dass du zu dem Schluss kommst, dass Gott das selbstsüchtigste Wesen im Universum ist. Oder könntest auch nach einem gründlichen Studium des Ganzen zu dem Schluss kommen, oder wirst hoffentlich zu dem Schluss kommen, dass man dem Untergang geweiht ist, wenn man Gott nicht an erster Stelle setzt und mit den Konsequenzen der Sünde sitzen bleibt. Johannes 14, Vers 15 sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und wenn du sagst, dass du ihn erkannt hast und seine Gebote nicht hältst, bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Wir haben diese Verse schon oft herangezogen. Aber so verführerisch, täuschend ist die Sünde. Wenn du Gott nicht liebst, kannst du die Gebote nicht halten. Du magst Regeln haben, die du erzwingst. aber du kannst sie nicht halten. Denn wenn du Gott liebst, wird sogar dein Denken beschützt.
Genau wie du schon sagtest, du kannst wohl Regeln haben, die besagen, bringe niemanden um, aber dein Verstand kann es immer noch tun.
Ja, wir werden jetzt nicht Grauzonen besprechen, weil wir uns keine Seifenbox wählen. Aber nimm nur irgendeine Handlung, die von Gottes ursprünglichen Plan abweicht, jede Handlung, die von Gottes ursprünglichen Plan abweicht, und versuche sie zu entschuldigen, indem du sagst, so wurde ich geboren. Oder ich kann nichts dagegen tun, wie ich denke. Wird es hochproblematisch. Wenn du Gott an erste Stelle setzt, können alle Dinge zurück zu einer Übereinstimmung mit seinen Prinzipien kommen.
Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wenn du es machst, wird es zurück zu dieser Harmonie kommen.
Lass uns noch weiter zurückgehen. Warum hat Gott denn das Recht, uns diese Dinge zu sagen?
Schauen wir doch.
Ich habe das hier mit Gottes Anspruch überschrieben. Jesaja 45, Vers 18. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer, der Himmel, er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Ist das übrigens Teil der ersten Engelsbotschaft?
Ja.
Ganz besonders. Betet den an, der gemacht hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Das ist eine sehr machtvolle Aussage.
Das ist sie. Und du stelltest vorher die Frage, warum sollte der Sabbat wichtiger als Abtreibung sein?
Lass uns noch tiefer gehen. Überstürze es nicht, Martin.
Tut mir leid.
Heute bist du ein ganz Ungeduldiger.
Ich werde mich zügeln.
Gut, zügeln wir uns. Hierbei ist eines sehr wichtig. Er ist der Schöpfergott. Er ist dein Schöpfer. Also Martin, wenn ich diese Schöpfung sehe, muss ich an Yuval Harari denken, den Ratgeber von Klaus Schwab, der sagt, dass sie sogar größer als Gott sind, weil wir jetzt Leben schaffen können. Nicht nur organisches Leben, aber wir können elektronisches Leben schaffen. Künstliche Intelligenz. Wir sind sogar größer als Gott. Es schaudert mich, wenn ich darüber nachdenke, wie jämmerlich das ist. Das organische Leben ist so komplex, dass nur Gott selbst es zusammensetzen konnte. Wenn wir dann über KI und all diese Dinge reden, was nehmen sie denn schon her? Sie nutzen das, was schon da ist, die Kräfte der Natur. Wer legt denn diese Kräfte der Natur in die Natur? Gott. Er lacht über die lächerlichen Aussagen. Aber lass mich das nicht weiter ausführen, sonst klettere ich noch auf eine Seifenbox, werde ärgerlich, rege mich fürchterlich auf und platze noch.
Weißt du, ich bin froh, dass du nicht auf einer Seifenbox stehst, denn dann wärst du nie von deinem Thema Schöpfung weggekommen.
Dann wäre ich für immer auf der Schöpfungsbox geblieben. Es ist eine Seifenbox, die Wert hat.
Ja, das ist sie.
Ich bestreite ihren Wert nicht.
Ja, aber dabei sollte die ganze Wahrheit umfasst werden. Und es ist nicht so, dass viele Leute versucht haben, dich auf dieser Box zu halten.
Ja, es gab viele Versuche, mich auf einer Rednertribüne zu halten. Befasse dich nicht mit dieser Drei-Engels-Botschaftssache. Aber wenn wir das nicht machen, verpassen wir das Wesentliche. Warum schuf Gott die Erde? Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Ich bin Gott, dein Schöpfer. Ich habe diese Welt geschaffen. Ich habe sie nicht umsonst geschaffen, sondern damit sie bewohnt ist. Bewohnt von wem?
Von dir und mir.
Aha. Was möchte er also? Er möchte eine Beziehung.
So ist es.
Er möchte also eine Beziehung. Zu wessen Bedingungen?
Zu seinen Bedingungen.
Ja,
warum?
Zu seinen Bedingungen. Hat er das Recht, das zu sagen?
Er hat das Recht und er weiß es am besten.
Nun, er hat die ganze Sache offensichtlich gründlich durchdacht. Wenn man sich die Natur ansieht und die Schönheit in der Natur sieht und wenn man sich das Zusammenspiel betrachtet, das wir in der Natur vorfinden und auch die gegenseitige Abhängigkeit, die wir in der Natur haben, einfach die Finesse, die Schönheit und die Großartigkeit des Ganzen. Was sagt dir das über Gott?
Er weiß es am besten.
Richtig, er weiß es am besten. Er schuf sie also, um bewohnt zu werden. Er leistet die Vorarbeit und stellt die Regeln auf, wie es sein soll. Wenn du es nicht magst und du es nicht willst, steht es dir frei, auszusteigen. Und dann bist du weg.
Und dann musst du mit den Konsequenzen leben.
Und die wären, in Vergessen zu vergehen. Nun, Jeremia 31, Vers 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Gott befiehlt also nicht nur, dass wir ihn lieben, er sagt uns, dass er uns liebt.
Ja, und dass er es auch fügen wird, dass du ihn lieben kannst.
Es ist also eine sehr gegenseitige Beziehung. Er schuf uns also aus einem Grund. Er wollte, dass die Erde bevölkert ist, nicht als ein Spielbrett, sondern als Beziehung. Und diese Beziehung ist Liebe. Wir müssen das definieren. Deshalb hat ewiges Leben Bedingungen. 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So wähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Was ist also die Quintessenz? Der Herr schuf die Erde. Ich habe alles geschaffen. Ich habe euch geschaffen. Ich wollte euch. Ich möchte eine Beziehung mit euch. Ich liebe euch, aber es gibt bestimmte Dinge, die ihr machen müsst, damit ihr euch für ein derartiges ewiges Leben qualifiziert.
Damit diese Beziehung funktioniert.
Und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr zu dem zurückgehen, was ihr wart, ins Vergessen. Das ist Gottes Anspruch. Mach daraus, was du willst. Gott könnte ein Monster sein und da würdest du es vielleicht sein lassen wollen. Aber Gott könnte in Wirklichkeit auch das großartigste, das wunderbarste, liebevollste und mitfühlendste Wesen im ganzen Universum sein. Und deine Freude ist unaussprechlich, wenn du das annimmst. Warum solltest du es dann aufgeben?
Ja, nur wenn du dem Falschen, dem Feind glaubst.
Wie bestätigst du den Anspruch des Herrn? Der Herr erhebt also einen Anspruch und er sagt, das ist der Status quo. Ich habe es geschaffen. Ich habe euch ein wunderbares Zuhause gegeben. Ich möchte eine Beziehung mit euch. Diese Beziehung muss auf Vertrauen, Respekt und Liebe aufbauen. Und hier sind die Regeln.
Und Liebe. And here are the rules. Okay? Let's go.
Weiter geht's. Den Anspruch Gottes anerkennen. Jesaja 56, Abvers 6. Und die Fremdlinge, er spricht hier zur jüdischen Nation, die sich dem Herrn anschließen, um ihn zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, das ist faszinierend. Alle Leute müssen diesen Gott kennenlernen. Sie müssen sich Gott anschließen. Und wenn sie das tun, müssen sie den Namen des Herrn lieben. Vorher hieß es, dass man Gott lieben muss. Jetzt heißt es, dass man den Namen Gottes lieben muss. Das ist sein Charakter. Man muss Gottes Charakter also studieren und entscheiden, das möchte ich haben. Du musst den Charakter Gottes lieben. Dann möchtest du auch sein Knecht sein. Jesus sagte, ich nenne euch nicht länger Knechte. Ich nenne euch Brüder und Schwestern. Ist das nicht unfassbar?
Ja, es ist erstaunlich.
Jeder. Was steht hier, Martin? Warum ist er der Sabbat eingefügt?
Weil das das Zeichen seiner Beziehung ist.
Okay. Alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinen Bund festhalten. Der Bund ist doch ein legales Dokument.
Ja.
Es ist ein Dokument, in dem zwei Parteien sich entscheiden, sich an eine bestimmte Ordnung zu halten. Richtig? Und Gott hat es ziemlich eindeutig gemacht. Ich bin der Schöpfer, hier sind die Regeln, so werden wir leben. Wir werden eine Beziehung haben und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr aussteigen. Ihr könnt wählen. Hier sind die Bedingungen dafür, in der Bundesbeziehung zu bleiben. Und hier sind die Bedingungen auch, selbst vom Bund auszuschließen. Ihr könnt wählen. Ist das unfair?
Nein.
Er ist ja der Schöpfer. Nein. Nein, das ist sein Recht.
Es ist sein Recht. Er hat das aufgestellt. Und er möchte die ganze Zeit. Er initiiert es.
Okay. Warum verknüpft er es mit dem Sabbat? Was hat der Sabbat mit deiner Entscheidung zu tun, in eine Bundesbeziehung zu treten, Martin? Und auch in eine Liebesbeziehung zu Gott?
Kann ich das beantworten?
Ja, du sollst es.
Anerkennen, dass er derjenige ist, mit dem du eine Beziehung haben möchtest.
Aha. Er macht also den Sabbat zu einem Zeichen. So steht es in Hesekiel, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das heißt, ich bin der Herr, der euch dabei hilft, in eurem Denken das Böse zu hassen.
So ist es. Und indem der Sabbat gehalten wird, werde ich das stärken.
Und der Sabbat ist das Zeichen, dass du die Autorität Gottes akzeptiert hast. Denn wir haben erst gelesen, dass er den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. War das Teil der ersten Engelsbotschaft?
Ja.
Steht das auch im Sabbatgebot?
Ja.
Ah, kannst du also das Sabbatgebot von der ersten Engelsbotschaft trennen? Nein.
Weißt du was? Wenn du Gott liebst, kannst du nicht den Sabbat nicht halten.
Wenn du jetzt den Sabbat hältst, ist das dann eine Frage von, ist das jetzt ein Mittwoch oder ein Sonntag oder ein Montag oder
Nein.
ein Samstag? Nein. Denn Gott sagte, der siebte Tag ist der Sabbat. Wenn du dazu Ja sagst, sagst du damit, deine Autorität hat für mich Vorrang. Ich will dich akzeptieren. Die Schlange klettert in den Baum und sagt, ich habe ihn zu Sonntag verändert. Komm, halt meinen und ich will dich heiligen. Ich werde dir die Zeremonien geben. Ich werde dir Sakramente geben. Und ich werde sicherstellen, dass du ewiges Leben erhältst. Was muss ich dann sagen?
Nein.
Nein, danke. Denn dein Gebot widerspricht dem Gebot Gottes. Du sagst mir, dass ich deiner Autorität folgen und sie dadurch anerkennen muss, dass ich den ersten Tag der Woche halte. Wenn doch Gott sagt, dass ich seiner Autorität folgen soll und sie dadurch anerkennen muss, dass ich den siebten Tag der Woche halte. Ich akzeptiere Gottes Autorität, wenn ich den Sabbat halte.
Das ist keine Atomwissenschaft.
Er sagt, ich bin der Herr, der dich heiligt. Mir sagt das, wenn du das akzeptiert hast und dich dem Herrn angeschlossen hast, um meinen Charakter zu lieben, und du den Sabbat als ein äußerliches Zeichen hältst, dass du tatsächlich schon tust, dann werde ich dich lehren, die Sünde zu hassen.
Stimmt.
Wenn man also den Sabbat hält, um gerettet zu werden, hat man das Wesentliche verpasst.
Vielleicht muss ich das klarstellen, für den Fall, dass jemand mich vorher missverstanden hat, als ich sagte, es ist unmöglich, Gott zu lieben, ohne den Sabbat zu halten. Es muss die richtige Reihenfolge sein. Wenn du den Sabbat halten willst, um gerettet zu werden, wird das nicht funktionieren.
Es wird nicht funktionieren.
Die Beziehung kommt zuerst. Und was ist mit Menschen, die das nicht wissen? Wir haben zahlreiche Male darüber gesprochen.
Die Zeit der Unwissenheit übersieht Gott. Lass uns da nicht einsteigen, aber darum geht es. Man kann den Sabbat nicht abtrennen, weil er das Zeichen der Autorität ist. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels für ewig. Für den Fremdling, der sich diesem Glauben anschließt. Jesaja 56, Vers 7. Wie diese Fremdlinge, das sind du und ich, Martin, will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll sein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten. Das ist universal. Das gilt für die ganze Menschheit. Unabhängig davon, woher du kommst, der Sabbat ist die Streitfrage der Autorität. Martin, wir müssen auch klarstellen, was Liebe ist.
Stimmt.
Die Leute haben keine klare Vorstellung, was Liebe ist.
Ich denke, dass Hollywood da ganze Arbeit geleistet hat.
Ja, sie leisten da ganze Arbeit, die andere Seite wiederzugeben, was denn Liebe ist. Und dabei führen sie dich zur Sünde. Das Beste, was dieser Kiste passieren könnte, ist, dass ihr ein Mühlstein um den Hals gehängt und sie ins Meer geworfen wird. Und die Sünde wird außerordentlich sündig werden. Was ist nun Liebe? Petrus musste lernen, was Liebe ist.
Wir alle.
Liebst du mich mehr als diese? Nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte? Nicht ich, Herr. Ich will bis an das Ende der Welt mit dir gehen. Ich werde dich nie verlassen. Da kam Jesus zu ihm und sagte, liebst du mich? Agape. Und Petrus antwortete, du weißt, dass ich dich philia. Petrus, liebst du mich mit Agape? Mehr als diese? Du weißt, Herr, dass ich dich philia. Und das dritte Mal, Petrus, liebst du mich mit philia? Da war er außerordentlich betrübt. Der Herr kam ihm nach unten einen Schritt entgegen. Denn Petrus hatte gezeigt, dass er zu selbstloser Liebe nicht fähig war. Die Griechen sahen Agape nicht als höchste Form der Liebe an. Eros war für sie die höchste Form der Liebe. Sie wird in der Bibel nicht einmal erwähnt. Sie gehört da nicht hin. Das ist diese leidenschaftliche Liebe zwischen einem Mann und einer Frau.
It's that passionate love between a man and a woman. These days you would read.
Heutzutage würde man das umformulieren. Aber mit dieser Seifenbox will ich mich nicht beschäftigen.
So, the bottom line.
Es läuft also darauf hinaus, dass Petrus erkannte, dass er diese Liebe nicht besaß. Er hatte nie gewusst, was das war, bis die Liebe, die er besaß, ihn im Stich ließ. Sie ließ ihn im Stich, weil er jene Liebe nicht hatte.
Aber er musste zu dieser Liebe kommen.
Ja, deshalb ist es ja auch so, dass er diese Leiter erwähnt, wenn man später über die Erfahrungen von Petrus liest und wie er damit umgeht. Diese Leiter, auf der man emporsteigt, man muss zu seinem Glauben Tugend hinzufügen. Dann hat er diese lange Auflistung und er beendet sie mit Agape. Das heißt, dass er weiß, wohin wir gehen müssen. Das ist etwas so Göttliches, dass wir es nicht erreichen können. Nur Gott kann es uns geben.
So wie er es in den vorigen Versen erwähnte, er tut dieses Werk in dir.
Richtig. Was ist also Liebe, Martin? Lass uns ein paar Aussagen im Geist der Weissagung lesen. Die Liebe Christi ist kein gelegentlich aufflackerndes Gefühl, sondern ein lebendiger Grundbestandteil, der in unserem Leben als bleibende Kraft sichtbar werden soll. Sind Wesen und Wandel eine Bestätigung der Wahrheit, die ein Hirte vertritt, dann wird Gott das Siegel seines Wohlgefallens der Arbeit aufdrücken. Hirte und Herde werden eins sein, werden verbunden durch die gemeinsame Hoffnung in Christus. Martin, Liebe ist also kein Gefühl, sondern ein Prinzip, wie es im Englischen heißt. Und sobald dieses Prinzip ausgelebt wird, kann es Einheit werden. Haben wir momentan Einheit?
Nein.
Du bist so unerschütterlich. Was stimmt nicht mit dir?
Nein. Wenn da Einheit wäre, würde der Job erledigt werden.
Ja, dann würde die Arbeit getan werden und wir würden aufhören, uns anzuschreien und uns gegenseitig niederzumachen. Wir wären alle auf der Mauer, in der einen Hand das Schwert und in der anderen die Kelle. Und wir würden die Mauer aufbauen. Das ist eine Bresche in der Mauer.
Ganz genau. Komm runter von den Seifenboxen, rauf auf die Leiter und auf die Mauer hinauf.
Ja, hinauf auf die Mauer. Hier steht ein größeres Prinzip auf dem Spiel. Uneingeschränkte Liebe zu Gott und selbstlose Liebe zueinander. Das ist die beste Gabe, die unser himmlischer Vater uns schenken kann. Diese Liebe ist keine Gefühlsregung, sondern eine göttliche Grundhaltung, eine beständige Kraft. Ein ungeheiligtes Herz kann sie weder erzeugen noch hervorbringen. Sie ist nur in einem Herzen zu finden, in dem Jesus regiert. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. In einem durch Gottes Gnade erneuerten Herz ist die Liebe der leitende Beweggrund alles Tuns. Sie wandelt den Charakter um, beherrscht die Triebe, zähmt die Leidenschaft und veredelt das Gemüt. Geben wir solcher Liebe Raum, so macht sich das Leben freundlicher und verbreitet überall einen wohltuenden Einfluss. Martin, herrscht diese Liebe in unsere Kirchen vor?
Noch nicht.
Noch nicht, richtig. Lass uns weitermachen. Wahre Liebe ist ein hohes und heiliges Prinzip und ist in ihrem Wesen ganz verschieden von jener Liebe, die aus dem Triebleben erwacht und bei Bewährungsproben ebenso schnell vergeht. Liebe ist ein himmlisches Gewächs, das gehegt und genährt werden muss. Gütige Herzen, wahre liebende Worte wird Familien glücklich machen und eine erhebende Wirkung auf alle ausüben, die in ihrem Einflussbereich kommen. Martin, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, dann gäbe es eine solche Veränderung.
Ich liebe diese Worte, erhebenden Einfluss. Das würde dich aus diesem Unsinn heraus und etwas höher bringen.
Wenn wir in der Jauchegrube schwimmen und dabei über die Jauchegrube jammern, wie können wir da auf diese Ebene kommen?
Das kannst du nicht.
Man kann es nicht. Die Beziehung und das Vertrauen, die man zu Gott hat, der Respekt, den man vor Gott hat, Respekt vor seiner Göttlichkeit, Respekt vor seinen Fähigkeiten als Schöpfer, Respekt vor seinen Lebensregeln, die so absolut logisch sind. Das ist die Sache, die auf dem Spiel steht. So sagt nun die erste Engelsbotschaft: Betet Gott an und gebt ihm die Ehre, denn es wird ein Gericht kommen.
Es läuft schon.
Ja, es findet schon statt. Und die Botschaft des zweiten Engels sagt: Babylon ist gefallen.
Ja.
Warum? Weil sie ihre eigenen Regeln gemacht haben.
Weil sie nicht
das getan haben, was Gott sagte. Sie nahmen diese Gebote aus der Bundeslade. Sie sind nicht von einem Gnadenstuhl bedeckt. Manche von ihnen warfen die Gebote in den Abfalleimer und haben nicht einmal Gebote. Wofür brauchen sie dann noch einen Gnadenthron? Das ist so lachhaft. Wenn man Gott beiseite schiebt, hat man die schrecklichste Situation in der Welt, die wir alle auf jeder einzelnen Ebene beklagen. Ob das jetzt das Thema Abtreibung ist, ob das ist das Thema Pädophilie ist, ob es das Thema der Rassentrennung ist oder ob es das Gender-Thema ist oder ob es das Schlechtmachen des anderen Geschlechts ist, ob es der Mann ist, der die Frau schlecht macht oder die Frau den Mann oder der mangelnde Respekt vor dem menschlichen Körper oder all diese Themen.
Oder auch das Bloßstellen von Leuten in Führungspositionen.
Leadership.
Yes.
Ja. Bedeutet das nun, Martin, dass man Sünden niemals ansprechen darf?
Nein.
Natürlich muss man sie ansprechen. Aber wenn man deren Grund vernachlässigt, bleibt man immer auf dem Thema sitzen. Wahre Liebe im Gegensatz zur Leidenschaft. Wir könnten es umformulieren. Wahre Liebe im Gegensatz zu Hollywood.
So ist es gut gesagt.
Liebe ist nicht unvernünftig. Sie ist nicht blind. Sie ist rein und heilig. Ich könnte da noch etwas hinzufügen, was äußerst biblisch ist. Sie deckt eine Menge Sünden zu. Wenn ich mich auf die Übertretungen von jedem um mich herum konzentrieren müsste, wäre ich der herrschsüchtigste, hochmütigste, pharisäischste Mensch auf der Erde. Wenn ich Gottes Liebe habe, dann habe ich Mitgefühl für die Schwachheit, ohne sie zu entschuldigen. Weißt du noch, als Gott zu Mose sagte: Ich werde meine Herrlichkeit an dir vorübergehen lassen? Der Herr, Herr barmherzig, und all diese wunderbaren Eigenschaftswörter, aber die Schuldigen keineswegs ungestraft lässt. Wir können Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht trennen, aber dann hätte ich Mitgefühl. Und manchmal lässt der Herr in unserem Leben Situationen zu, dass wir nicht sagen können, dass wir besser als andere sind. Denn wir haben wahrscheinlich schlimmer gehandelt als sie. Ich nehme dafür ein Beispiel. Jemand betritt die Kirche, der mehr Ringe in der Nase, den Lippen und sonst wo hat, von unten bis oben tätowiert, und du sagst, was macht dieser Mensch in meiner Kirche? Diese Person kommt in die Kirche, weil es ein Hilferuf ist. Richtig? Jemand kam einmal zu mir und sagte, du verdammst mich also, weil mein ganzer Körper mit Tattoos bedeckt ist. Ich sagte ihm, nun, manche Leute tragen ihre Narben innerlich und andere außen, aber wir alle haben Narben. Wie gehen wir also mit Leuten um? Wie gehen wir miteinander um? Springen wir auf einen Zug auf und fangen an, andere Lügner zu nennen, weil sie Dinge nicht genauso sehen, wie wir es sehen?
Oder weil sie ihre Meinung nicht genauso lautstark äußern wie du?
Ja. Nehmen wir an, Martin, dass ich mich mit jemandem auseinandersetzen müsste, der eine Abtreibung durchführen ließ. Wie wird meine Haltung diesem Menschen gegenüber sein? Wie gehe ich mit dieser Person um? Ich muss mir selbst eine Frage stellen, bevor ich das mache. Wie würde Gott es machen?
Genau, denn wenn man sich in diese Lage versetzt, dass diese Person die Kirche betritt und du die ganze Zeit auf deiner Seifenbox stehst und dauernd schreist, wie falsch das ist, wie kannst du da dieser Person helfen?
Ja, ich kenne jemanden aus unserer Familie, die sich völlig aus der Gesellschaft zurückzog, und das ihr ganzes Leben. Denn als sie jung war, das liegt schon viele Jahre zurück, denn da war die Sache noch viel strikter, als es heute der Fall ist. Da hatte sie eine Abtreibung, weil sie so Angst davor hatte, was ihre Eltern sagen würden oder was ihr Vater sagen würde, wenn es herauskommen würde, dass sie eine Beziehung hatte, bevor sie verheiratet war. Als die Abtreibung gemacht wurde, waren es Zwillinge. Sie vergab sich das nie. Sie vergab sich nie und ging so ins Grab. Wenn wir die Liebe Gottes hätten, könnten wir das aufarbeiten. Wenn diese Person dann Gott ansehen und die Liebe und Vergebungsbereitschaft Gottes annehmen könnte, könne man mit einigen dieser Dinge fertig werden. Weißt du, manche Leute schleppen ihre Sünden immer noch mit sich herum, sogar wenn sie bekennen. Es ist, als ob man den begrabenen Hund wieder und wieder ausgräbt und die Tatsache beklagt, dass der Hund begraben wurde. Sobald du deine Sünde bekannt hast und deine Sünde abgesagt hast, grüble nicht mehr darüber nach.
Nein, pack es nicht wieder ein.
Nimm es nicht wieder zurück. Es ist vergeben, soweit der Osten vom Westen entfernt ist. Und mache Satan nicht die Freude, Gott zu misstrauen, was seine Vergebung betrifft. Aber lass uns da nicht weitergehen. Wir könnten noch lange diskutieren. Liebe ist also nicht unvernünftig. Sie ist nicht blind. Sie ist rein und heilig. Aber die Leidenschaft des natürlichen Herzens ist eine ganz andere Sache. Während reine Liebe Gott in alle Pläne mit einbezieht und in völliger Übereinstimmung mit dem Geist Gottes sein wird, wird die Leidenschaft eigensinnig, unüberlegt, unvernünftig und bei aller Zurückhaltung sein. Und sie wird das Objekt ihrer Wahl zum Götzen machen. Im ganzen Verhalten desjenigen, der wahre Liebe besitzt, wird sich die Gnade Gottes zeigen. Bescheidenheit, Einfachheit, Wahrheitsliebe und Ernsthaftigkeit, Moralität und Religion wird jeden Schritt in Richtung einer ehelichen Verbindung kennzeichnen. Die dadurch beherrscht sind, werden nicht von der Gegenwart des anderen so in Anspruch genommen, dass sie das Interesse an Gebetsversammlungen und am Gottesdienst verlieren. Ihr Eifer für die Wahrheit wird nicht wegen des Vernachlässigens der Gelegenheit und Vorrechte sterben, die Gott ihnen voller Gnade gab. Martin, wenn du wahre Liebe zu Gott hast, musst du wahre Liebe für deine Geschwister haben, samt ihren Fehlern. Liebt Gott dich sogar mit deinen Fehlern oder bist du jetzt fehlerlos? Ich weiß schon.
Oh nein.
Du bist nicht ohne Fehler.
Ich wäre glücklich, wenn...
Oh, du hast so deine Macken?
Oh ja.
Hast du jemanden, der dich daran erinnert?
Ja.
Ich denke, dass Gott uns seiner Gnade die Leute gab, die uns an unsere Macken erinnern.
Es ist so leicht, sich auf die Macken der anderen zu konzentrieren, dass man die eigenen nicht sieht.
Manchmal musst du mit Gewalt an deine Macken erinnert werden, sodass du Mitgefühl für Macken der anderen lernen kannst. Und weißt du, du magst eine Sache überwunden haben, aber mit einer anderen kämpfen. Und bei jemand anderem mag es genauso andersherum sein. Und du wirst diesen Menschen verdammen.
Das ist nicht unser Ziel.
Nein, wir müssen ständig mitfühlend sein. Jene Liebe, die keine bessere Grundlage als nur sinnliche Befriedigung hat, wird eigensinnig, blind und unkontrollierbar sein. Sehen wir das in der Welt?
Ja.
Warum? Weil sie was vernachlässigt haben?
Das Erste.
Die Liebe zu Gott.
Das erste Gebot. Dieses Herzstück.
Ehrenhaftigkeit, Wahrheit und jede edle, hehre Geisteskraft werden unter die Knechtschaft der Leidenschaften gebracht. Der Mensch, der in den Ketten dieser Verharrtheit gebunden ist, ist nur allzu oft taub für die Stimme der Vernunft und des Gewissens. Weder Argumente noch Flehen können ihn dazu bringen, die Torheit seines eingeschlagenen Kurses zu sehen. Findet die Gesellschaft Entschuldigungen für die Sünde?
Ja.
Sobald sie einmal Entschuldigungen für die Sünde gefunden hat, wird sie so weit gehen, sie gesetzlich zu verankern.
Ja.
Martin, wohin bewegen wir uns? Die Drei-Engels-Botschaft. Bete Gott an, fürchte Gott, respektiere ihn, weil er der Schöpfer ist. Es kommt ein Gericht. Geh nicht den Weg Babylons. Gehe nicht den Weg Babylons. Denn Babylon wird mit der Sünde einen Kompromiss eingehen. Es wird Sünde neu definieren. Es wird dir sagen, Sünde ist die Trennung von Gott. Nein, die Sünde verursacht die Trennung von Gott. Geh da nicht mit. Gefallen ist Babylon. Und sie schenkt Wein, falsche Lehren aus. Und nimm das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Das Mahlzeichen des Tieres ist das Gegenteil des Siegels Gottes.
Und das findet sich schon beim ersten Engel.
Das findet man beim ersten Engel. Und das ist im Sabbatgebot. Das ist das Siegel. Ich bin der Herr, dein Gott, deshalb habe ich dir geboten, den Sabbattag zu heiligen. Es ist das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres ist dessen Gegenteil. Das ist das Halten des Sonntags, denn da heißt es, folge Gott nicht. Vertraue ihm nicht, dass er dir die Erlösung bringt. Ich werde sie dir geben, auf meine Weise. Das ist die Wahl. Und wenn du da nicht die richtige Wahl triffst, ist der ganze Rest
nichts wert.
Wertlos.
Alles davon.
Wahre Liebe ist keine starke, feurige, ungestüme Leidenschaft. Sie ist in ihrem Wesen ganz im Gegenteil ruhig und tiefgehend. Sie schaut über bloßes Äußerliches hinaus und wird allein von Eigenschaften angezogen. Sie ist weise, urteilsfähig und kritisch und ihre Hingabe ist real und bleibend. Liebe, die aus dem Bereich der Leidenschaft und des Impulses herausgehoben wird, wird vergeistigt und in Wort und Tat offenbar. Ein Christ muss eine geheiligte Sanftheit und Liebe besitzen, in der es keine Ungeduld oder Verdrießlichkeit gibt. Die unhöflichen und rauen Manieren müssen von der Gnade Christi geglättet werden. Hast du vor kurzem einigen politischen Debatten zugehört? Martin, gibt es da unhöfliche und raue Manieren? Verdrießlichkeit oder Ungeduld?
Ich denke, dass die Mehrheit der Menschen so geworden ist.
Wo liegt der Kern des Problems?
Deren Liebe zu Gott.
Die Liebe zu Gott. Sentimentalität sollte wieder Aussatz gemieden werden. Gegen Fantaserei und sentimentalen Liebeskummer sollte man sich schützen, als ob es Lepra wäre. Dahin sind alle Hollywood-Produktionen. Sehr viele junge Männer und Frauen mangelt es in diesem Zeitalter an Tugend. Deshalb bedarf es großer Umsicht, die sich einen tugendhaften Charakter bewahrt haben, obwohl es ihnen vielleicht anderen erstrebenswerten Eigenschaften mangelt, können von echtem moralischen Wert sein. Und du kannst sie nicht haben, wenn du Gott nicht an erste Stelle setzt.
So ist es.
Es ist das erste und größte Gebot. Und es ist der Kern der drei Engelsbotschaft.
Das ist auch der Grund dafür, dass wenn du die Gebote predigst, dass man sie, wie wir gesehen haben, nicht von der Liebe Gottes, von seinem Charakter trennen kann. Wenn du das einmal erkennst, verstehst du auch nicht, wie Leute sagen können, du musst die Liebe Christi predigen, aber nicht diesen Legalismus.
Das ist völlig auseinandergerissen und verdreht. Lass uns einfach zur zweiten Tafel gehen. Denn sie ist ja der ersten vergleichbar, stimmt's? Die Ansprüche des zweiten Gebots. 3. Mose 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Das sieht wie ein Widerspruch aus. Du darfst deinen Bruder nicht hassen, aber du magst ihm sagen, was richtig oder falsch ist, wenn er etwas Konkretes falsch macht. Aber du sollst ihn nicht hassen. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wie kann Gott das sagen? Weil du das erste Gebot vernachlässigt hast.
So ist es.
Du bist unfähig, das zu tun.
Ja, und das erste zu vernachlässigen führt zum Tod.
Das führt zum Tod. Und der Einzige, der dein Denken verändern kann und dir dieses Mitgefühl geben kann, ist Gott selbst. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Martin, ist es möglich, deinen Bruder zu lieben und ihn nicht zu mögen? Ja, es ist gut möglich, dass man jemanden nicht mag. Martin, warum ist es so, dass man bestimmte Leute nicht mag? Was führt dazu, dass du sie nicht magst? Ihr Verhalten.
Ja.
Egal, was sie machen. Dass sie es so machen, wie sie es tun, kommt woher?
Von dem, was sie glauben.
Okay. Wenn du also jemanden antriffst, der nicht sympathisch ist, sollte das dich zu größerer Liebe anspornen. Größere Liebe hat niemand mehr als der, der sein Leben niederlegte. Als wir noch Sünder waren. Die Tatsache, dass du denjenigen nicht magst, sollte in dir Gefühle der Liebe erregen. Gott hat uns Familien gegeben. Er hat uns Kinder gegeben. Es ist sehr leicht, das nicht zu mögen, was einige deiner Kinder machen. Und wenn sie dann dabei noch sehr hartnäckig sind, kann es sogar möglich sein, sie auch nicht mehr zu mögen. Aber kann das die Liebe nichtig machen?
Nein.
Nein, das kann es nicht, stimmt's? Das kann es nicht. 1. Johannes 4, Vers 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Es ist eine Selbstverständlichkeit.
Bei diesem Beispiel denke ich wieder an Jesus, wie er am Kreuz hing und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Stimmt. Da wir nun all diese Verse hatten, so wie du sagtest, sie wissen nicht, was sie tun, lass uns wieder zum ersten springen. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du darfst schon sagen, was falsch ist, was sie falsch machen, aber du darfst deinen Bruder nicht verdammen. Du musst ihn lieben. Wie gehst du mit den Geschwistern in der Gemeinde um? Martin, es ist eine Gewohnheit geworden, Leute in der Gemeinde schlecht zu machen. Und manchmal ist einem wirklich danach, das zu tun.
Ja.
Aber man muss diesen Impuls bekämpfen, stimmt's?
Ja.
But you have to fight the impulse.
Hier ist eine Aussage aus dem Geist der Weissagung, die diese Sache hoffentlich entscheidet. Sollen wir loslegen?
Ja, lass uns loslegen.
Du wirst in deinem Leben als Christ im Zusammenhang mit der Gemeinde auf vielerlei Irritationen und Merkwürdigkeiten stoßen. Nun, Paulus hatte eine lange Liste von Dingen, die ihm passierten. Er wurde gesteinigt, also die Liste ist endlos. Er war auf offenem Meer, wurde vom Strand weggespült.
Ja, oh ja, er litt Schiffbruch.
Er wurde geschlagen. Seine Liste war lang und er beendet sie mit: Ach, die Brüder. Als krönendes Sahnehäubchen. In meinem Leben hatte ich auch eine lange Liste mit den Brüdern. Und es gab Gelegenheiten, als meine Gefühle, gelinde gesagt, unfreundlich waren. Oder meine Gedanken. Es bedurfte ernstlicher Selbstprüfung und manchmal auch ernstlichen Gebets, um sie wieder loszuwerden. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber ich arbeite daran. Es ist eine Arbeit. Besonders Irritationen, denen man in der Gemeinde begegnet. Dann diese Aussage: Aber versuche nicht, deine Geschwister zu hart zu formen. Wenn du siehst, dass sie nicht den Anforderungen von Gottes Wort entsprechen, verdamme nicht. Wenn sie provozieren, schlage nicht zurück. Wenn Dinge gesagt werden, die verbittern, halte deine Seele still vor nagendem Ärger zurück. Du musst für die Irrenden mit einem gebändigen Herzen arbeiten, das vom Geist Gottes besänftigt ist. Und lass den Herrn durch dich, den Mittelsmann, arbeiten. Wälze deine Bürde auf Jesus. Du hast das Gefühl, dass der Herr die Sache in die Hand nehmen muss, in der Satan nach der Herrschaft über manche Seelen strebt. Doch du sollst in Demut und Sanftmut tun, was du tun kannst, und das verworrene Werk, die komplizierten Angelegenheiten in Gottes Hände legen. Folge der Anweisung in seinem Wort und überlasse das Ergebnis der Angelegenheit seiner Weisheit. Wenn du alles getan hast, um deinen Bruder zu retten, höre auf, dir Sorgen zu machen und geh ruhig an deine anderen notwendigen Pflichten. Es ist nicht länger deine, sondern Gottes Sache. Lass es uns ganz deutlich sagen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, auf der Mauer zu stehen.
So ist es.
Um die drei Engelsbotschaft zu bringen. Denn wenn man die richtige versteht, wird der Rest von alleine nachkommen, weil Gott sich darum kümmern wird. Ja, ich kann Sünde ansprechen, aber ich darf nicht schroff zu meinem Bruder sein. Zerschneide nicht aus Ungeduld den Knoten voller Schwierigkeiten, womit du die Sache hoffnungslos machst. Lass Gott für dich die verschlungenen Fäden entwirren. Er ist weise genug, um die Verwirrungen in deinem Leben zu managen. Er verfügt über Wissen und Takt. Wir können nicht immer seine Pläne sehen. Wir müssen geduldig darauf warten, dass sie sich entfalten und dürfen sie nicht verderben oder zerstören. Er wird zu uns Gegebener zu seiner Zeit offenbaren. Strebt nach Einheit, pflegt allen Dingen Liebe, wie es Christus gemäß ist. Er ist die Quelle der Einheit und Stärke. Wenn du es so machst, wie Gott es möchte, wird sein Segen in die Gemeinde kommen. Darf ich an all die Geschwister da draußen appellieren? Wir alle kämpfen einen Kampf gegen das Böse. Aber die ultimative Antwort ist, Gott die erste Stelle einzuräumen. Darum dreht sich die Drei-Engels-Botschaft. Gib Gott die Ehre. Er ist der Schöpfer. Er hat dir ein Zeichen gegeben. Folge nicht Babylon und folge keinem falschen Gütesiegel. Halte dich eng an das, was Gott gesagt hat. Und du wirst dich ihm durch sein Wirken so anschließen, wie du mit ihm verbunden sein möchtest. Und er wird dein Denken verändern. Mit dem im Hinterkopf wollen wir das Thema zu Ende bringen und es Gott überlassen und beten.
Let us wrap up this subject and leave it to God and pray. Amen. Heavenly Father,
himmlischer Vater, die Sünde tobt wie ein außer Kontrolle geratenes Feuer. Die einzige Lösung für die Menschheit besteht darin, mit jeder Faser ihrer Seele zu Gott zurückzukehren, um dem Herrn, ihrem Gott, zu trauen und an den Herrn, ihren Gott, zu glauben. Und um seinen Willen umzusetzen und sich ihm in einem feierlichen Bund anzuschließen. Hilf uns, das durch die Botschaft der drei Engel zu erreichen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.